NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Juli 1858. Der Geburtstag des Ethnologen und Sprachwissenschaftlers Franz Boas.
Die meisten Menschen, die sein Leben kennen, sprechen mit Bewunderung von Franz Boas.
Ja, unbedingt. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Ich lebe jetzt seit 3 Jahrzehnten in Ostwestfalen und das war eigentlich das erste Mal, dass ich auf diese Person aufmerksam geworden bin, dass ich sein Geburtshaus in Minden gesehen habe.
Und dann hat der Historiker Hans-Walter Schmuhl mehr über den Mindener Franz Boas erfahren wollen, der ein Menschenfreund war und zum Menschenanwalt wurde. Nicht im Paragraphendschungel, sondern im Dschungel der Jahrzehnte um 1900. In einer Zeit, da es noch Völkerschauen gab, Schwarze oder Eskimos, heute nennen wir sie auch Inuit, im Zoo ausgestellt wurden. Franz Boas hingegen hatte sich als junger Mann aufgemacht, um die Eskimos in ihrer Heimat zu besuchen, um ihre Kultur wirklich kennenzulernen, was zu einer Revolution in der völkerkundlichen Wissenschaft der Ethnologie führte.
Morgen will ich noch einmal mein Glück versuchen, ob ich wohl einen Seehund mitbringe. Ich bin jetzt wirklich gerade wie ein echter Eskimo. Ich lebe wie sie, jage mit ihnen. Ich ernähre mich auch kaum mehr von europäischen Produkten, sondern ganz von Seehundfleisch und Kaffee.
Bevor Franz Boas sich aufmachte, Baffin Island zu erforschen, hatte er ein Mammutstudium hinter sich gebracht. Mathematik und Physik, Geografie und Ethnologie. Und davor hatte er als Junge schon gerne Bücher und Geschichten über Abenteuer in fernen Ländern gelesen.
Damals war mein Wunsch stets nach Afrika gerichtet und überhaupt nach den Tropen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich einst sehr viel von einem Gerichte aß, welches ich nicht essen wollte, um mich an die Entbehrungen in Afrika zu gewöhnen.
Als Franz Boas aber erwachsen war, also in den 1880er Jahren, da war Afrika schon gut erforscht.
Und so blieben die Polarregionen am Ende des 19. Jahrhunderts übrig. 1882, 83 war Polarjahr. Davon hat Franz Boas sich sicherlich inspirieren lassen.
Also Baffin Island, westlich von Grönland, zu den Inuit. Ein Abenteuer wird viele Jahre später der Enkel Norman Boas erzählen.
Bevor er nach Baffin Island gefahren ist, hat er, so gut es ging, die Kartografie der Arktis studiert. Auf Grundlage der wenigen Informationen, die er bekommen konnte, hat er dann diese Skizze von Baffin Island angefertigt. Die ist schon ziemlich verblichen. Aber er hat die gesamte Nordostküste von Baffin Island kartografisch erfasst.
Für die damalige Zeit waren diese Karten sehr wichtig, aber viel bedeutender für die Wissenschaft war, dass Franz Boas nicht als Entdecker im alten Sinne kam, also wie ein Eroberer, sondern als Besucher. Er lebte mit den Inuit, er verbrachte seine Tage so, wie sie es taten. Damit begründete er die teilnehmende Feldforschung und das war nicht immer einfach für ihn.
Hey! Februar 1884. Heute bin ich zum ersten Male auf Jagd gewesen, aber nicht gerade mit glänzendem Erfolg. Denn der einzige Seehund, den ich schoss, ging mit dem Strome unter das Eis.
2400 Kilometer reiste er durch das Inuitland. Er fotografierte, nahm die Gesänge der Inuit auf, ließ sich ihre Geschichten und Geschichte erzählen. Er legte ein Glossar ihrer Sprache an. Er probierte ihre Rentierkleidung, um deren Vorzüge kennenzulernen. Und er genoss überall eine Gastfreundschaft, die ihn stutzig und nachdenklich machte.
Ich frage mich oft, welche Vorzüge unsere gute Gesellschaft vor den Wilden hat. Und finde, je mehr ich von ihren Gebräuchen sehe, dass wir wirklich keinen Anlass haben, verächtlich auf sie herabzusehen. Wo gibt es bei uns solche Gastlichkeit wie hier? Ich glaube, wenn diese Reise für mich als denkenden Menschen einen wesentlichen Einfluss hat, dann ist es die Befestigung meiner Anschauung von der Relativität aller Bildung.
Franz Boas erfand ein neues Wort, Kulturrelativismus, und machte so Schluss mit der Vorstellung, Kultur unterliege den Regeln der Evolution.
Der Kulturrelativismus, der auf Franz Boas zurückzuführen ist, der von der Annahme ausgeht, dass jede Kultur aus sich selbst heraus zu verstehen ist und dass Menschen aller Kulturen und Kulturkreise die gleichen kulturellen, kognitiven, emotionalen Anlagen haben, das war für die damalige Zeit ein revolutionärer Gedanke, weil bis dahin Stufentheorien vorherrschten, Kulturevolutionismus, eine aufsteigende Linie vom wilden Naturzustand bis hin zur Zivilisation.
In Deutschland zurück bekam er Arbeit am Berliner Völkerkundemuseum. Aber so richtig hielt ihn hier nichts. Das hatte wahrscheinlich viel mit der Liebe zu tun. Maria Krakowitzer, eine junge Österreicherin, die in New York lebte. 1887 gelang es Franz Boas, in die USA auszuwandern. Im selben Jahr heirateten die beiden. Es soll eine glückliche Ehe gewesen sein, mit 6 Kindern. Ja, die Liebe, lacht der Historiker. Aber es gab auch noch andere Gründe. Die Karriere. Franz Boas war Jude und er
war sich darüber im Klaren, dass in Deutschland es sehr schwer werden würde für ihn, eine akademische Karriere zu machen als Jude und mit seinen spezifischen Interessen. Und deswegen hat er sich nach kurzem Zögern entschieden, in Amerika zu versuchen, sein Glück zu machen.
Die ersten Jobs waren schlecht bezahlt. Aber dann, in den 1890er Jahren, wurde er stellvertretender wissenschaftlicher Leiter des American Museum of Natural History in New York. Wenig später bekam er die Professur für Anthropologie an der Columbia University. Und dann bekam er erst einmal Streit im Museum. Das stellte zu dieser Zeit, wie das üblich war, die kulturellen Gegenstände der Völker nach dem Evolutionsmuster aus. Und nicht nur das. Speere der Inuit lagen zum Beispiel neben denen aus Afrika. Für Franz Boas ein großes Durcheinander. Er wollte alles umräumen und sagte:
Man muss ein Tribal Arrangement machen. Man muss halt die kulturellen Artefakte einer Kultur als Ensemble in einer Abteilung im Museum zeigen. Das war damals ein völlig neuer Gedanke. Was jetzt vordergründig nur sozusagen ein Ausstellungsproblem zu sein scheint, spiegelt aber eine völlig andere wissenschaftliche Denkweise wider, dass also jede Kultur ihr eigenes Recht hat und nur verstanden werden kann, wenn man sie ganz umfassend in den Blick nimmt.
Mit diesem Blick setzte sich Franz Boas in der Wissenschaft immer mehr durch. Noch heute kann man Boas Ordnung im Museum finden, wie die Mitarbeiter den Besuchern erzählen.
Das ist eine Vitrine von Boas. Einige Figuren sind dazugekommen, andere Stücke sind rausgenommen worden. Abgesehen davon hat sich nicht viel verändert, seit Boas sie 1895 eingerichtet hat. Auch um so an ihn zu erinnern.
Auch seine Aufzeichnungen über Baffin Island sind heute noch bedeutend. Vieles der Inuit-Kultur ist mittlerweile verschüttet, sodass Boas posthum noch helfen kann, alte Traditionen wieder neu zu entdecken. Ähnlich ergeht es den Kwakiutl-Indianern im Nordwesten Amerikas, die Franz Boas ebenfalls besucht hat. Er nahm deren Sprache auf, schrieb sie nieder und veröffentlichte sie.
Er hat die Menschen ernst genommen. Ich muss ja zugeben, dass die Anthropologen früher dazu geneigt haben, andere Menschen nur als Objekte zu betrachten. Boas machte das nicht.
So viele, wie auch die Museumsarchivarin, sprechen gut über Franz Boas, obwohl klar ist, auch er war fehlbar. Ein Kind seiner Zeit, ein Grabräuber im Auftrag der Wissenschaft. Sammeln und bewahren und deshalb mitnehmen und ausstellen. 1897 bat er den Polarforscher Robert Peary, ihm einen Inuit mitzubringen, der ihm in der Museumsarbeit helfen könnte. Boas Enkel wird später erzählen:
Peary brachte aber statt eines Inuit gleich eine ganze Gruppe mit. Bevor sie an Land durften, stellte er sie noch auf dem Schiff aus. Ich glaube, man musste 25 Cent zahlen, wenn man Eskimos gucken wollte. Aber dann lehnte Peary jede weitere Verantwortung für sie ab. Boas wusste nicht, was er mit den Inuit machen sollte. Schließlich brachte man sie im Keller des Museums unter. Die meisten von ihnen sind dann an Tuberkulose erkrankt und bald darauf verstorben.
Ein kleiner Junge überlebte und wurde von einem Museumsmitarbeiter aufgenommen. Mit 17 Jahren sollte er aber erfahren, dass sein Vater, der auch an Tuberkulose gestorben war, als Skelett im Museum stand. Eine Katastrophe für den jungen Inuit, der sein Leben nicht mehr richtig in den Griff bekam. Franz Boas wird erst später einräumen:
Auch wenn ich formal nicht verantwortlich war, fällt die ganze Geschichte auf mich zurück. Sie lastet schwer auf meinem Herzen.
Diese Episode zeigt, dass Franz Boas einen Entwicklungsprozess durchgemacht hat. Er war nicht von Anfang an ein Menschenanwalt gewesen. Es hatte seine Zeit gebraucht, bis das liberale Gedankengut seines Elternhauses zu einem neuen humanen Denken geführt hatte. So bleibt von Boas
also sehr positives Bild. Also zunächst einmal finde ich es schön, dass er sich als politischer Intellektueller verstanden hat. Er hat also nicht die wertneutrale wissenschaftliche Arbeit von politischem Engagement getrennt.
1906 hielt Boas einen Vortrag vor afroamerikanischen Studenten und erklärte ihnen Jahrzehnte vor Martin Luther King, sie sollten stolz auf ihre Traditionen sein und ihren Beitrag zur amerikanischen Kultur leisten. Er mischte sich in die Politik ein, in die große Diskussion, ob zu viele Einwanderer, vor allem aus Süd- und Osteuropa, zu einer Überfremdung führen könnten und zu einer Verschlechterung des Erbgutes. Die amerikanische Regierung beauftragte schließlich Franz Boas, eine Reihenuntersuchung bei Einwanderern und ihren Kindern zu machen. Es ging um die Vermessung der Schädel.
Und Boas hat die Gelegenheit gern ergriffen. Er hat also 18.000 Immigranten aus Süd- und Osteuropa und ihre Kinder untersucht von 1908 bis 1910 und er ist zu dem Schluss gekommen, dass es deutliche Unterschiede gebe in der Schädelform und Beschaffenheit zwischen der Elterngeneration und der Kindergeneration. Und er sah das als Beweis an, dass die klassische Rassentheorie, die von der Unveränderlichkeit der Schädelform ausging, widerlegt sei.
Diese Untersuchung hatte weitreichende Folgen.
Weil hier der Nachweis geführt worden war, dass Umwelteinflüsse, insbesondere eine veränderte und verbesserte Ernährung, dazu führt, dass innerhalb einer Generation sich diese scheinbar stabilen Merkmale verändern. Gesagt, wenn das so ist, dann steht der ganze moderne Rassismus auf tönernen Füßen.
In Nazi-Deutschland wurde diese Untersuchung nachvollzogen und bestätigt. Daher versuchte man fortan, Rassenmerkmale im Blut zu finden, um die Theorien vom sogenannten Untermenschen zu stützen. Franz Boas schaute Zeit seines Lebens auf die politischen Ereignisse in Deutschland. Als im März 1933 die Ermächtigungsgesetze verabschiedet wurden, schrieb er an Paul von Hindenburg:
Ich bin jüdischer Abstammung, aber im Fühlen und Denken bin ich Deutscher. Ich habe mich immer mit Stolz einen Deutschen genannt. Heute ist es fast so weit gekommen, dass ich sagen muss, ich schäme mich, ein Deutscher zu sein.
Hindenburg schrieb nie zurück und Franz Boas sollte nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden setzen. Seinen Ruf als außergewöhnlicher Wissenschaftler festigte er weiter in den USA. Hier blieb sein politisches Engagement gegen Rassentheorien bis heute legendär. Im doppelten Sinne. Legendär, weil er auf diesem Gebiet viel geleistet hat, aber es wurden auch Legenden erzählt, so der Historiker Hans-Walter Schmuhl. Als Franz Boas am Abend des 21. Dezember 1942 zu einem Abendessen einlud, darunter auch Kollegen aus Deutschland, denen er die Einreise ermöglicht hatte, da soll er sich wieder über die NS-Rassenforschung aufgeregt haben. Plötzlich habe er den Tisch von sich geschoben, er sei nach hinten gekippt und war tot.
Also ist so, diese Schilderung der Sterbeszene ist in meinen Augen eine Legende. Und die Legende sagt, also gleichsam bis zu seinem letzten Atemzug hat er den Rassismus bekämpft. Er hat den Nachweis angetreten, dass die wissenschaftlichen Grundlagen jeder Form von Rassenforschung pseudowissenschaftlich sind. Und die nationalsozialistische Forschung ist Pseudowissenschaft oder schlechte Wissenschaft. Das ist eigentlich die Aussage, die in dieser Episode steckt. Und das ist etwas zu einseitig interpretiert.
Denn klar ist laut Schmuhls Untersuchungen, dass Boas im engen Kontakt mit Wissenschaftlern stand, die zum Beispiel über Vererbung von Geisteskrankheiten bei sogenannten Mischlingen forschten. Und er hatte diese Arbeiten auch gefördert und unterstützt. Die Berechtigung dieser Forschung hat er nicht in Frage gestellt.
Weil es grundsätzlich er nicht ausschließen wollte, dass es solche Vererbungsfaktoren gibt.
Franz Boas hat Türen aufgestoßen und wollte selbst für die Welt offen sein. Noch heute hängt sein Bild in der Columbia University und es ist bekannt, wo sein Arbeitszimmer damals war.
Dann war er wohl ein wunderbarer akademischer Lehrer. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er eine so große Schar von Schülern und Schülerinnen um sich geschart hat, die ja doch ganz bedeutend ist auf verschiedenen Gebieten, in der Ethnologie, in der Linguistik, in der Kulturanthropologie geleistet haben und die neue Perspektive, die Boas eröffnet hat, dann mit Leben erfüllt haben.
Das Museum of Natural History in New York kann sich auch seinetwegen heute rühmen.
This is the largest Natural History Museum in the world.
Die Stadt Minden in Ostwestfalen ehrte Franz Boas für seine Leistungen mit einem großen musealen Projekt. Und der Bielefelder Historiker Hans-Walter Schmuhl hat ein Buch über den Begründer der modernen Kulturanthropologie herausgebracht. Und das nicht nur, weil er persönlich Boas bewundert.
Es gibt Darstellungen, die Franz Boas in einer Reihe stellen, etwa mit Albert Einstein, was die Bedeutung für die Wissenschaftslandschaft des 20. Jahrhunderts angeht.
Im Zeitzeichen erinnerte Irene Geuer an Franz Boas, der am 9. Juli 1858 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.